möchte Sie auch noch mal ganz herzlich begrüßen, diejenigen, die vielleicht heute Abend zum Gottesdienst jetzt neu dazugekommen sind. Wir haben ja die Gemeindejahresversammlung gehabt, das haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Das war eine gute Zeit und ich lade Sie ein, wenn Sie nicht dabei waren, vielleicht das nächste Mal dabei zu sein. Das hat sich gelohnt. Wir haben geschaut in verschiedene Gemeindebereiche und es war wirklich gut und ermutigend und auferbauend. Ich möchte gerne am Anfang beten. Herr Jesus Christus, ich will dir danken, dass du Herr und Gott bist. Ich will dir danken, dass du derjenige bist, dem wir alles anvertrauen können. Ich will dir danken, dass du derjenige bist, der sagt, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Und darum bitte ich dich, Herr. Es gibt ja nichts Traurigeres als ein entleertes Wort. Und ein Wort ohne Bedeutung, das dann vor dir steht. Nee, wir wollen vor dir stehen. Voll deines Wortes. Und so will ich dich bitten, Herr, dass du hier bist und dass du diese Predigt segnest. Amen. Amen. Noch meinen Ablaufplan, sonst weiß ich nicht, welches Lied ich ansagen muss nach der Predigt. Entschuldigung. Ja, das wird eine sehr persönliche Predigt, das kann ich jetzt schon mal sagen. Es wird eine Predigt, die schließen wird mit einem Aufruf. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, wenn er angesprochen worden ist, das klar zu machen, vielleicht sogar nach vorne zu kommen, hier gibt es ja den Altar, und zu sagen, ja, ich will auf das Wort Gottes antworten. Das erwarte ich nicht, das muss nicht sein, aber für mich war es immer hilfreich, auch mal so einen Schritt gehen zu können, weil es mir geholfen hat, dann tatsächlich mich zu bewegen, auf Gott zuzugehen und Gott oft auch zu finden in so einer Situation. Genau, Wolfgang Schwarzfischer, für die, die mich nicht kennen, ich bin Pastor der Kirche des Nazareners in der Hügelstraße in Frankfurt. Hinter mir liegen ein paar wirklich interessante Wochen. Wir haben vorhin schon gehört, dass wir ein großes Bauprojekt planen, das auch schon sehr weit gediehen ist. Da hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die dagegen Einspruch erhebt. Und das hat immer wieder damit dann zur Folge, dass relativ viel zu machen ist, mit Menschen zu reden ist, Dinge sich verzögern und man unter einen gewissen Druck gerät. Parallel dazu, wir haben auch einen Kindergarten in der Hügelstraße, 36 Kinder im Augenblick. Wir haben gemerkt, dass wir die Öffnungszeiten, die wir jetzt haben, nicht halten können. Der geht von 7:30 bis 14:30. Eltern melden ihre Kinder wieder ab, weil sie sagen, ich bin berufstätig. Man mag das gut finden oder nicht gut finden, aber so ist es nun mal. Und wir haben festgestellt, wir müssen die Öffnungszeiten erweitern. Das hat zur Folge, dass der Kindergartenleiter gesagt hat, das trage ich nicht mit, ich kündige. So. Parallel dazu, mein Vater hat eine Prostatakrebserkrankung. Das hat sich in den vergangenen Wochen verschlechtert, die Werte sind ganz schlecht gewesen und auch da war es dann so natürlich, dass ich in großer Sorge war. So, das war in der vorletzten Woche, das hat sich so alles bing, 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 bing aneinandergereiht und ich war unter einem gewissen Druck, wenn ich das mal so sagen darf. Dann hatten wir am vorletzten Wochenende ist eine Sitzung, da bin ich drin, das ist der Bezirksausschuss für Amtseinsetzung. Wir begleiten junge Prediger auf ihrem Weg zur Ordination. Und das sind immer ganz tolle Gespräche, ganz ermutigende Gespräche. Aber nach diesen Gesprächen kommt der Punkt Verschiedenes. Und jeder, der in so einem Gremium sitzt, weiß, Verschiedenes, das ist immer schwierig. Das ist spät, man hat schon schlechte Laune, weil man hungrig ist, also nicht gut. Und da war es auch so, Martin Wahl, unser Bezirksleiter, hat mir ein bisschen erzählt oder hat uns ein bisschen erzählt von der Situation der Jakobusgemeinde in Berlin. Das ist die Gemeinde, in der ich 20 Jahre Pastor war, bis vor 5 Jahren, als wir dann nach Frankfurt gekommen sind. Und er hat gesagt, dass es eine sehr, sehr schwierige Situation ist im Augenblick in der Gemeinde, dass etwa 50 Menschen in den letzten 2 bis 3 Jahren die Gemeinde verlassen haben, dass man auch nicht wirklich weiß, wie es weitergeht. Und ich bin an diesem Samstagabend nach Hause gefahren, die Sitzung war in Gelnhausen, und ich habe mich ernsthaft gefragt, was ich eigentlich tue. Ich habe nicht mehr gewusst, wo mir der Kopf steht. Also, wo ich auch hingeguckt habe in meinem Leben, so hatte ich jedenfalls den Eindruck, gab es Probleme, und zwar Probleme, die ich nicht lösen kann. Wo ich nicht sagen kann, so, jetzt machst du einfach was und dann ist das vom Tisch, sondern die tatsächlich ein Stück unlösbar sind. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wie das bei Ihnen ist, aber wenn ich in so einer Situation bin, dann merke ich, dass ich müde werde, dass ich auch ein Stück erschöpft bin, dass ich merke, es geht nicht mehr gut weiter, ich werde ungeduldig, ich habe manchmal auch so Emotionen dann nicht mehr so wirklich unter Kontrolle. Und das war so eine Situation. Ich habe gemerkt, nicht nur, dass ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht, ich wusste plötzlich nicht mehr, wo mein Herz ist. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich damit meine, aber das eine sind die Gedanken, die man sich macht, wo man sagt, ja, wie soll das werden und findest du da eine Lösung oder kannst du jemanden fragen nach einer Lösung? Und das andere ist, was sich eine Etage tiefer abspielt, wo man plötzlich merkt, ich vertraue nicht mehr so, wie ich das schon gemacht habe. Ich kann nicht mehr so lieben, wie ich das schon konnte. Ich kann nicht mehr so in die Zukunft schauen und glauben, wie ich das schon konnte. Und das ist eine ziemlich schwierige Situation. Das ist nicht für einen Pastor schwieriger als für jeden anderen, der mit Jesus Christus geht, auch. Ich habe gemerkt, es gibt Situationen, in die rutscht man rein, da geht einem das Herz verloren, es wird einem gestohlen möglicherweise. Vielleicht können wir mal die Schriftlesung anwerfen, die ich ausgesucht habe. Da geht es um Absalom, um den Sohn Davids, und dieser Absalom möchte gerne König werden anstelle Davids. Und er überlegt sich, wie er das denn anstellen kann. Und Absalom machte sich am Morgen früh auf und stellte sich neben dem Torweg auf, also dort, wo das Gericht tagt, wo Recht gesprochen wird. Und es geschah, wenn irgendjemand einen Rechtsstreit hatte, sodass er zum König vor Gericht kommen musste, so rief ihn Absalom zu sich und fragte ihn, aus welcher Stadt bist du? Und wenn er dann antwortete, dein Knecht ist aus einer der Stämme Israels, dann sprach Absalom zu ihm, siehe, deine Sache ist gut und gerecht, aber beim König ist niemand, der dir Gehör schenkt. Und Absalom sprach, oh, dass man doch mich zum Richter im Land einsetzt, damit jedermann zu mir käme, der einen Rechtsstreit und Rechtshandel hat. Ich würde ihm zu seinem Recht verhelfen. Und es geschah, wenn jemand kam, um sich vor ihm niederzuwerfen, so streckte er seine Hand aus, ergriff ihn und küsste ihn. Und so machte es Absalom mit allen Israeliten, die zum König vor Gericht kamen. Und so stahl sich Absalom die Herzen der Männer von Israel. Wir verstehen, ne, was hier passiert. Der Absalom setzt sich dorthin, wo eigentlich das Gericht tagt, eigentlich sogar so ein Stück daneben. Und wenn Menschen kommen, dann fragt er, wo kommst du denn her? Und wenn sie sagen, ich bin Israelit, ich komme aus einem der 12 Stämme Israels, dann sagt er, meine Güte, deine Sache wäre bei mir gut aufgehoben. Die ist gut und richtig. Die anderen interessieren ihn nicht. Die nicht Juden sind. die interessieren ihn nicht, weil die sind ja nicht diejenigen, die wählen, die vielleicht ihn auf den Thron heben könnten. Er interessiert sich nur für die Leute aus Israel, und bevor er ihre Sache hört, sagt er ihnen schon: Du hast recht. Und wer von uns hört das nicht gerne? Du hast recht. Genau, ja, musst mir nichts erzählen, natürlich. Du hast auf jeden Fall recht, dein Nachbar ist auf jeden Fall im Unrecht, deine Frau ist im Unrecht, deine Kinder sind im Unrecht, alle sind im Unrecht, aber du hast recht. Und wenn sich dann einer vor ihm hinwirft, dann sagt er: Das musst du doch nicht. Nein, komm doch her, wir sind doch alle Brüder. Und natürlich, und das setzt er in Gang und das funktioniert auch, die Männer Israels sagen: Mensch, wenn der doch König wäre. Wenn der doch König wäre statt Davids, denn David, der König, der hört uns nicht. Der gibt uns nicht so ohne weiteres Recht. Der holt uns nicht hoch und sagt: Komm, komm. Wer versucht denn in eurem Leben die Königswürde Gottes zu stehlen? Das ist die Frage, die ich mir für mein Leben gestellt habe. Da ist Gott auf seinem Thron und ich komme die Straße entlang und sage: Ach du liebe Zeit, da habe ich was und da habe ich was und da habe ich was. Und plötzlich steht da jemand, bevor ich noch bei Gott bin, und er sagt: Mensch, erzähl's mir. Das ist natürlich nicht irgendwie jemand anders, ein islamischer Mullah oder so. Nee, in meinem Leben ist es zum Beispiel die Sorge. Die Sorge, die steht immer schon da und sagt: Komm, erzähl's mir nochmal, erzähl's mir doch nochmal. Nachts, komm, zu mir kannst du immer kommen. Mir kannst du alles erzählen, ich habe Zeit für dich. Angst, die Verbitterung, irgendwas steht da, noch bevor wir Gott erreichen, und sagt: Ach komm, mach mich doch zu deinem König. Gib doch, dass dein gesamtes Leben sich um mich dreht. Mach das doch, das wird sich lohnen. Du bist verbittert? Natürlich, du hast recht, ja, was dir angetan worden ist, furchtbar. Erzähl's mir. Du machst dir Sorgen, na klar, erzähl's. Und es passiert genau dasselbe, was hier beschrieben ist. Unser Herz wird gestohlen. Es wird gestohlen. Es ist einfach nicht mehr auf dem Weg zu Gott, sondern es bleibt stehen und bewegt sich nicht weiter. Jeremia 17, Vers 9 spricht über dieses gestohlene Herz. Und er sagt: Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Alte Sprache, Luther-Übersetzung. Um es wirklich zu verstehen, muss man entweder Eltern sein, trotzig und verzagt, oder Ehefrau. Dann kennt man das. Trotzig und verzagt, ne? Diese Geschichte. Man bekommt seinen Willen nicht, man denkt, man wird nicht gehört, Gott hat mich übersehen, Gott hat mich links liegen gelassen. Und dann will ich auch nicht mehr. Dann bin ich böse mit ihm. Und so ist das ja bei Kindern. Es ist nicht nur dieses: Dann will ich nicht mehr, dann rede ich nicht mehr mit ihm, dann soll er doch jetzt mal kommen. Sondern es ist gleichzeitig auch dieses Ängstlichsein, dieses furchtbare Ängstlichsein: Ach, aber was wird dann werden? Und diese trotzigen Kinder, und das beschreibt die Bibel hier, die sind auf einmal völlig einsam. Und als Christ kann dir das auch so gehen. Du kannst dich in so eine Situation reinmanövrieren, wo du so trotzig bist, dass du plötzlich völlig alleine bist, völlig allein gelassen dich fühlst und sagst, ach ja, ich habe ja wirklich recht, da ist ja niemand. Wenn Gott unser Leben als König nicht beherrscht, dann geht unser Leben nicht einfach so weiter. Das glauben ja viele Menschen. Viele Menschen glauben, naja, ich kann ja eigentlich mein Leben einfach so weiterleben wie bisher, aber irgendwann, wenn es mir dann danach ist, dann kann ich ja Ja zu Gott sagen. Das ist ein Trugschluss. Also, wenn ihr euch an die Geschichte von Mose erinnert, als er das Volk Israels aus der ägyptischen Gefangenschaft führen will, da sagt er das dem Pharao und der Pharao sagt nein. Und Mose bittet den Pharao wiederum und wieder heißt es nein. Und wieder heißt es nein. Und irgendwann heißt es, und Gott verstockte das Herz des Pharaos. Und manche Menschen sagen, das verstehe ich nicht, warum verstockt Gott das Herz des Pharaos? Dann muss er ja nein sagen. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Der Pharao hat es so oft nein gesagt, dass er gar nicht mehr konnte. Er konnte nicht mehr Ja sagen. Und das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr, wenn ich mein Herz trotzig, böse, allein sein lasse, wenn ich etwas anderes, die Sorge, die Verbitterung, das Gefühl, ich bin im Leben zu kurz gekommen, wenn ich das auf den Thron setze, dann wird sich mein Leben verändern, dann wird es hart werden, dann wird es verstocken, dann wird es mir irgendwann möglicherweise die Gelegenheit nehmen, auf das Angebot Gottes zu antworten. Möglicherweise, ich will das nicht hoffen, aber möglicherweise. Was tut denn Gott dann? Also wenn wir in so eine Mutlosigkeit und in so einen Unglauben, so eine Kritik versinken, was ist denn dann so sein Gegenentwurf? Was könnte denn sein? Lasst uns mal Hebräer 13, Vers 9 anschauen. Lasst euch nicht durch manche und fremde Lehren umtreiben. Und damit meine ich nicht den Islam, also könnt ihr auch machen, aber das ist ja gar nicht unsere Gefahr. Keiner von uns ist der Gefahr, nächste Woche Moslem zu werden. Aber jeder von uns ist in der Gefahr, nächste Woche zu verzweifeln. Jeder von uns ist in der Gefahr, nächste Woche aufzugeben. Das, glaube ich, hat Paulus im Kopf. Oder auch das hat Paulus im Kopf, wenn er sagt, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest wird. Welches geschieht durch die Gnade. Es ist ein köstlich Ding, wenn das Herz fest wird durch die Gnade. Und das ist, was ich erlebe. Ich habe das jetzt vorhin nicht aufgezählt, um zu sagen, guckt mal alle, wie schwer ich das habe. Was ich für ein toller Hecht bin, dass ich da irgendwie noch durchkomme. Sondern ich habe das gesagt, weil wir alle in solchen Situationen sind. Und die Frage ist, verzweifeln wir oder nehmen wir das als Gottes Schule an? Und das will ich. Und ich habe das erlebt. Ich habe nie vor einer Versammlung von Leuten gestanden, die so offensichtlich gegen mich waren und war so ruhig wie in der vergangenen Woche. Ich habe das nie erlebt. Ich habe gesagt, Gott, ich will diese Schule annehmen und ich möchte, dass ich da rauskomme und ein Christ bin, der dir einen Schritt näher gekommen ist. Und das erfüllt Gott. Und das ist eine große, große Gnade. Ich will euch sagen, und damit will ich dann auch schließen, mit einem persönlichen Zeugnis, wie dieses Wochenende dann weitergegangen ist, beziehungsweise wie es dann so in den nächsten Tagen mit mir weitergegangen ist. Also ich bin an diesem Samstagabend heimgefahren, Bett, dann am nächsten Morgen zum Gottesdienst. Wir hatten Open Doors, das war toll. Ich war sehr erleichtert, dass ich da nicht irgendwie jetzt predigen muss, weil ich gar nicht gewusst hätte, wie ich das jetzt machen soll. Und habe diesen Sonntag dann einfach so erleben können. Und dann am Montag habe ich mir gedacht, also jetzt gönnst du dir mal was. Jetzt hast du es ja so schwer, jetzt gönnst du dir mal was. Übrigens, kleiner Einschub, ganz schlecht, sich immer nur belohnen für die Sachen, die gut gelaufen sind. Nie sich trösten für die Sachen, die schlecht gelaufen sind, das ist der Weg in die Sucht. Aber das ist wirklich nur ein Einschub. Und obwohl ich das wusste, dachte ich, so viel schlecht, tröste mich, ich mache jetzt mal was für mich. Und wenn ich was für mich mache, bedeutet das, dass ich was mit Vögeln mache. Ich bin ein überzeugter Vogelbeobachter. Das mache ich seit vielen Jahren und nichts gibt mir so eine Ruhe, außer das Gebet. Ich glaube, das gibt mir noch mehr Ruhe, aber nichts gibt mir so eine Ruhe, zum Beispiel die Kraniche einfach über mich ziehen zu sehen und zu denken, die ziehen da auch noch in 100 Jahren, wenn dein ganzes Zeug längst vergessen ist. Okay, also ich dachte, Vogel beobachten und du musst jetzt mal was Spektakuläres machen. Und dann dachte ich, was machst du? Guckte im Internet, was ist jetzt das absolute Highlight für alle Vogelbeobachter in Deutschland? Und ich weiß gar nicht genau, ob ihr es wisst, möglicherweise nicht, aber das absolute Highlight für alle Vogelbeobachter in Deutschland ist das Auftreten eines Blutspechtes. Der sieht eigentlich fast aus wie ein Buntspecht, außer dass ihm hier dieses Dings fehlt. Und normalerweise kommt er so aus Rumänien, Transsilvanien. Wahrscheinlich heißt er deswegen auch Blutspecht, bin mir nicht ganz sicher. Aber der ist in der Nähe von Kulmbach aufgetreten, also hinter Bamberg. Oberfranken, genau. Und ich dachte, also die ganzen Ornis, die von Frankfurt gefahren sind, die hatte ich ja verpasst, die waren alle am Samstag und am Sonntag gefahren, da konnte ich ja nicht, also fährst du am Montag hin. Und meine Frau sagt, ich liebe dich trotzdem. Sie hat es sogar noch ein bisschen anders gesagt, aber das ist nicht zitierfähig, glaube ich. Und ich habe mich ins Auto gesetzt und ich bin 300 Kilometer gefahren. Und ich dachte, das brauche ich jetzt, um den Kopf freizukriegen. Kein Telefon, kein nichts, einfach nur fahren und mal sehen, ob man ihn sieht oder nicht sieht, ganz egal, einfach nur mal los. Und es war Neusses. Neusses ist ein ganz kleiner Ort vor der tschechischen Grenze. Da bin ich ausgestiegen. Es gibt einen Parkplatz vor der Raiffeisen-Filiale. Und in diesem Augenblick ist ein Auto eingebogen mit einer Berliner Nummer. Und wir sind beide ausgestiegen, auch ein Mann, etwa 10 Jahre jünger als ich, der seine Familie dabei hatte. Und aber auch so ein Fernglas und ein Spektiv und man hat schon gesehen, okay, also das ist auch ein Vogelbeobachter. Der hatte seine Familie dabei und sagte zu denen, Mensch, hier in der Nähe gibt es doch eine ganz tolle Burg, hier habt ihr 20 Euro, guckt die euch mal an und in 4 Stunden holt ihr mich wieder ab. Und ich dachte, genau meine Linie, super, so machen wir das. Und dann sind wir zusammen losgegangen. Und beim Vogelbeobachten, beim Birden, sagt man, dann klingt das noch ein bisschen cooler, da lernst du jemanden kennen. Du lernst jemanden kennen, weil es Menschen gibt, die sehr viel über sich erzählen, über das, was sie schon alles gesehen haben, über die Reisen, die sie schon gemacht haben, die exotischen Vögel. Und es gibt andere, die sind in dem Augenblick völlig da und sagen, okay, dieser Vogel, wie kriegen wir den, wie können wir den uns angucken? Es gibt Leute, die rennen nach vorne und sagen, Hauptsache, ich habe ihn gesehen. Und es gibt andere, die denken für die ganze Gruppe und sagen, komm, lasst uns jetzt alle mal hier gehen, ein bisschen leiser, ein bisschen lauter und so weiter. Und dieser Typ gehörte zweifellos zu dem Zweiten. Das war jemand, der hatte Ahnung, der war, hatte ich den Eindruck, wirklich, wirklich okay, menschlich. Das war ein wirklich feiner Kerl. Und wir sind da durch den Ort gezogen und haben gesucht und getan und gemacht. Und so nach 2 Stunden, wie das so ist, wenn 2 Männer da nebeneinander tabern, dachte ich, naja, jetzt kann man sich ja mal vorstellen. Und ich sagte, ja, ich heiße Wolfgang. Und er sagte, ich heiße Frank Truchowski. Und Ich sage, ah, Wolfgang Schwarzfischer. Und er sagte, du warst Pastor in Berlin. Ich dachte, wie wird das denn jetzt hier, die Nummer? Also das müsst ihr euch vorstellen. Ihr müsst euch vorstellen, es war fast im Nirgendwo. Dieser Ort, kurz vor der tschechischen Grenze, klein. Ein Typ steigt aus, wir gehen zusammen und der kennt mich. Sagt, du warst Pastor in Berlin. Ich sage, ja, das stimmt. Er sagt, genau, zu früh. Er sagt, ich bin auch Pastor in Berlin. Also die Wahrscheinlichkeiten, dass sowas passiert, schmolzen rapide. Ich bin auch Pastor in Berlin. Ich sage, ach, das ist ja der Hammer. Du bist auch Pastor. In welcher Gemeinde bist du denn? Und er sagte, ich bin der Pastor der Kreuzkirche. Die Kreuzkirche ist die Gemeinde, wo wahrscheinlich 40 unserer 50 Leute hingegangen sind. Und ich dachte, boah, was sage ich denn jetzt? Was sage ich denn jetzt? Also meine Idee war, diese Menschen sind weg. Es wird euch ähnlich gehen, Pastoren geht es so. Wir sind ja nun schon 5 Jahre nicht mehr in Berlin, aber immer wenn wir das mal gehört haben, der ist nicht mehr dabei und der ist nicht mehr dabei, dann bricht dir so ein Stück Leben weg. Also du bist mit jemandem gegangen und es sind viele Erinnerungen, die dich verbinden, viele Erinnerungen auch an die Größe Gottes, an die Wunder, die man gemeinsam erlebt hat. Und irgendwie tritt dann jemand so aus diesem gemeinsamen Leben raus, so in meiner Vorstellung. Und plötzlich treffe ich jemanden und der sagt, diese Menschen sind nicht weg. Sie sind angekommen. Sie sind woanders angekommen. Und ich dachte, das ist der absolute Hammer. Jetzt kannst du die Karte mal zeigen, bitte.
Herr Frank hatte sich an dem Morgen in Berlin ins Auto gesetzt. Und er hat mir vorgestern noch eine Mail geschrieben und hat mir geschrieben, eigentlich wollte ich nicht, weil das Wetter so schlecht war. Und ich mir gedacht habe, den Vogel, den sieht man sowieso nicht. Und dann dachte ich doch, irgendwie muss ich das jetzt machen. Und dann schickt Gott jemanden 400 plus Kilometer und jemand anderen 300 Kilometer und wir treffen uns in der Walachei.
Um mir zu sagen, du bist nicht vergessen. Du bist nicht vergessen. Und die Menschen, für die du verantwortlich warst, die habe ich auch nicht vergessen. Und ich kann euch nicht sagen, wie mich das bewegt hat. Das hat ja keine meiner Fragen erfüllt. Ich weiß immer noch nicht, was ist mit unserer Kita? Ich weiß immer noch nicht, wie geht es mit dem Bau jetzt genau weiter? Ich weiß das alles immer noch nicht. Aber es war nicht mein Kopf, sondern es war das weit größere Problem, das Gott angegangen ist. Das ist nämlich mein Herz gewesen. Und er hat gesagt, dieses Herz will ich heilen. Ich will dir zeigen, ich will dir sagen, ich will das mit einer absolut unmöglichen Situation einfach beweisen, dass ich der Herr, dein Gott bin und ich verlasse dich nicht. Und in diesem Augenblick habe ich gesagt, ich will Gott mein Leben neu anvertrauen. Ich will das wirklich tun. Ich will mein Herz von Gott heilen lassen. Natürlich, im Lauf von 55 Jahren, da sammeln sich Dinge an, Sorgen, Verwundungen, Resignation, Schuld. Man hat ja andere Menschen auch mindestens genauso viel verwundet, wie man das selbst erfahren hat. Und ich habe gesagt, das ist einfach Mist, das immer nur mit mir rumzutragen, sondern ich will das Gott hinlegen. Und dazu will ich euch alle einladen. Deswegen gebe ich hier so ein Zeugnis. Deswegen ziehe ich mich aus und gucke nicht auf meine Autorität als Pastor, sondern ich will euch sagen, nicht ich bin toll. Das will ich überhaupt nicht. Ich will sagen, Gott ist es. Es ist Gott. Und es ist nicht mein Gott, sondern es ist genauso euer Gott. Ihr seid nicht vergessen. Er setzt Himmel und Erde in Bewegung, um euch zu begegnen. Und dazu will ich uns einladen. Wenn ihr so eine Idee habt, das müsste ich auch. Ich möchte Gott mein Herz neu geben. Ich will mich heilen lassen. Dann will ich euch einladen, nach vorne zu kommen. Wir hatten jetzt auf dem Klavier einige leichte und leise, vor allen Dingen leise Takte hören. Und dann will ich euch bitten, einfach nach vorne zu kommen, so ihr das möchtet, mit mir zusammen hier vorne zu beten, so ihr das möchtet. Ihr könnt natürlich auch sitzen bleiben auf dem Platz. Und dann werde ich die Gebetszeit abschließen mit einem Gebet und dann werden wir ein Lied noch gemeinsam singen.